SRF 1.
SRF 1.
Der Zwischenhalt. Morgen bekommen 46'000 amerikanische Nonnen einen Preis und dafür, dass sie sich vom Vatikan nicht haben in ihre Arbeit reinreden. Mehr dazu später in dieser Sendung, zuerst zu einem anderen Thema. Von Politiker bis Diätberater. Alle kennen uns Rat. Wir sollen uns mässigen, sollen das richtige Mass haben und behalten. Eine Tagung von der Paulus-Akademie hat sich auch mit dem Thema beschäftigt, eben mit dem richtigen Mass. Und gerade dazu hat ein Mönch, der Johannes Eckert. Er ist Abt vom Benediktinerkloster St. Bonifaz zu München. Die Antonia Moser hat Johannes Eckert getroffen.
Als Benediktiner ist der Johannes Eckert ein Experte in Sachen Mass halten. Weil der Ordensgründer, der Benedikt von Nursia, hat grossen Wert gelegt auf das richtige Mass. Das Masshalten sei die Mutter von allen Tugenden, hat er geschrieben. In der sogenannten Benediktregel, die eigentlich ein ganzes Regelwerk ist, hat das Masshalten darum auch einen sehr hohen Stellenwert. Die Benediktregel gilt bis heute in Benediktinerklöster und regelt das Zusammenleben. Der Johannes Eckert gibt ein Beispiel aus dieser Regel, wo vorgibt, wie das richtige Mass im Kloster gehalten werden soll.
Ganz interessant ist das Kapitel, wo es um das Maß des Getränks geht. Da sagt Benedikt, eigentlich möchte er das gar nicht festlegen, weil der eine hat mehr Durst, der andere weniger. Deswegen gibt er nur mit Bedenken ein Maß vor. Und es geht um den Weingenuss. Und dann sagt er, eigentlich sollten Mönche gar keinen Wein trinken. Also es ist noch das Ideal des Mönchtums. Er schreibt weiter, da die Mönche unserer Zeiten davon nicht mehr zu überzeugen sind, also gemeint ist das 6. Jahrhundert, legen wir fest, dass eine Hemina genügt. Also er sieht das Ideal, er sieht die Realität. Er versucht auch zwischen Ideal und Realität ein gutes Maß zu finden. Und da ist Benedikt immer wieder sehr klug, indem er immer wieder die Mitte sucht.
Es sei gescheit, die Mitte zu suchen, sagt Johannes Eckert. Aber wieso eigentlich? Wieso sollen die Menschen immer Mass halten und nicht einmal übertreiben?
Weil eben dann der Mensch völlig aus sich rausfällt. Das ist ja auch so, der Betrunkene kennt sich selbst nicht mehr und wird sich ja irgendwo dann selbst fremd. Oder er ist dann nicht mehr sich selbst Herr, sondern er ist fremdbestimmt. Und das ist ja in allen Bereichen der Maßlosigkeit, wo der Mensch immer in Gefahr steht, dass es dann zur Sucht wird, also ins Extrem wird.
Und das passiert den Menschen auch noch heute. Darum ist die Benediktregel auch heute noch aktuell. Aber man muss sie ins Heute übersetzen, sagt Johannes Eckert.
Vieles, was in der Benediktregel steht, werden wir heute nicht so leben können. Da ist er Kind seiner Zeit. Aber Benedikt selber will, dass seine Regel zeitgemäß und ortgemäß interpretiert wird. Ja, wenn wir jetzt vorhin über den Weingenuss gesprochen haben, dann kann man auch über andere Genussmittel sprechen. Wie gehen wir damit um? Sind es wirklich Genussmittel, dass ich wirklich etwas genießen kann? Dann gehört aber auch die Askese dazu, dass ich mich mal dessen auch entziehe. Wenn ich jetzt in der Fastenzeit keinen Wein getrunken habe, dann wird mir an Ostern der Wein anders schmecken, wie wenn ich jeden Abend Wein trinke.
Aber gerade heute scheint den Menschen die Askese doch besonders schwer zu fallen. Wir lesen von Lohnexzessen und gierigen Managern. Der Johannes Eckert glaubt aber, dass das Masshalten der Menschen schon immer schwer gefallen sei.
Die Wüstenväter im 4. Jahrhundert haben schon mit der Maßlosigkeit gekämpft. Das ist eigentlich Menschen immer aufgesetzt. Aber wir leben in der glücklichen Situation, dass wir in einer gewissen Wohlstandsgesellschaft leben. Und da ist es natürlich schwer, wo zunächst mal suggeriert wird, alles ist möglich, dann auch eine Grenze zu setzen, auch eine Grenze einzuhalten, zu sagen, ja, ich darf dankbar sein, dass mir vielleicht vieles möglich ist, aber nicht jede Grenzüberschreitung ist gesund und gut und bringt eine Freiheit. Und ich glaube, das ist halt dann das, was einem Menschen aufgesetzt ist, mit seiner Freiheit verantwortungsvoll umzugehen. Und da gehört das Maß immer wieder neu zu finden dazu.
Also nicht immer über die Schnur hauen. Der Johannes Eckert, Abt vom Benediktinerkloster St. Bonifaz zu München. Mit ihm geredet hat Antonia Moser. Und in ein paar Minuten wollen wir schauen, wie das ist jetzt mit den amerikanischen Nonnen, die einen Preis bekommen haben, weil sie am Vatikan widersprochen haben.
Thank you.
Musik aus der Schweiz, Kelta, Memories and Hope. Das ist der Zwischenhalt auf SRF 1, 22 Minuten vor der 7. 46'000 amerikanische Nonnen werden morgen Nachmittag zu Luzern für ihr soziales Engagement geehrt. Sie bekommen den renommierten Herbert-Haag-Preis für Freiheit in der Kirche. Eigentlich ist es viel mehr ein Lob dafür, dass sie sich weiterhin um die Armen und Notleider kümmern, auch wenn das der Vatikan gar nicht so gern gesehen hat. Letztes Jahr sind die aktiven Frauen vom Vatikan für ihr soziales Engagement regelrecht zusammengestaucht worden. Der Preis nimmt Pat Farrell entgegen. Bis vor kurzem war sie Präsidentin vom Zentralverband, wo rund 80% von allen Nonnen in den USA repräsentiert. Rita Schwarzer, da über eine Geschichte, die viele amerikanische Katholiken auf die Barrikade gebracht hat.
In den USA sind Nonnen beliebt und respektiert. Die meisten haben ihre Ordenskleider schon nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil abgelegt. Sie sind aus ihren Klöstern rausgekommen und haben sich unter die Armen und Benachteiligten gemischt. Sie sind zum Beispiel in den USA in Elendsviertel gegangen und in verarmte Pfarreien und im Ausland in Krisen- und Kriegsgebiete. Kurz und gut, sie haben angefangen zu leben, was andere nur predigen, Nächstenliebe, wie es in der Bibel steht. In der männlichen Kirchenführung zu Rom hat man das Engagement von diesen couragierten Frauen hingegen immer misstrauischer beobachtet. Nach einer dreijährigen Untersuchung ist der Vatikan im letzten Frühling zum Urteil gekommen. Die amerikanischen Nonnen kümmern sich zu viel um die Armen und sozial Benachteiligten und machen nichts gegen Abtreibungen und sogenannte Homo-Ehe. Drei amerikanische Bischöfe sind eingesetzt worden mit dem Auftrag, in den nächsten paar Jahren die Statuten vom Dachverband der Frauenorden neu zu formulieren, ihre Liturgien und Rituale zu kontrollieren und auch alles, was der Zusammenschluss so veröffentlicht. Ein klarer Maulkorb-Erlass. In den USA hat das Vorgehen vom Vatikan die römisch-katholische Basis auf den Plan gerufen. In über 50 Städten haben empörte gläubige Mahnwachen organisiert. Zehntausende haben eine Petition zugunsten der kretischen Ordensfrauen unterschrieben. Und auch Mannenorden haben sich mit den Schwestern solidarisiert und einen Haufen Katholikinnen und Katholiken in aller Welt. Der kritisierte Dachverband hat die Vorwürfe aus Rom als unbegründet zurückgewiesen. Um den Konflikt aber nicht noch zu verschärfen, hat der Vorstand Hand zum Dialog geboten. In der Zwischenzeit ist es zu einem ersten Treffen gekommen zwischen der Delegation der Ordensfrauen und den eingesetzten Bischöfen. Aber über ein knappes, unverbindliches Kommuniqué raus ist nichts an die Öffentlichkeit gesickert. Pat Farrell, eine 66-jährige Franziskanerin, war beim ECLA Präsidentin vom Zentralverband der amerikanischen Frauenorden und sitzt weiter in der Leitung. Auf den Knatsch mit der männlichen Hierarchie angesprochen, sagt sie:
Let me just say, first of all, though, to put this in context, this is nothing new.
Lassen Sie mich das Ganze zuerst einmal in einen grösseren Zusammenhang stellen. Konflikte zwischen Teilen der Kirche sind nicht neu, das gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Wo das Zweite Vatikanische Konzil uns Ordensfrauen aufgefordert hat, den Geist der Gründerinnen und Gründer zu erforschen, haben fast alle von uns ihre Konflikte mit dem Vatikan entdeckt, mit der institutionellen Kirche.
They had with the Vatican, the institutional church. And,
aber die Kritik aus Rom ist doch für sie auch demütigend, frage ich nach. Und ein Zeichen, dass ihre Arbeit als Ordensfrauen gar nicht richtig geschätzt wird.
Yes, I would say so. And in our case, I think it has everything to do.
Ja, das würde ich auch sagen, meint Pat Farrell ganz sachlich und ruhig. In unserem konkreten Fall geht es eindeutig um einen Zusammenprall zwischen zwei Teilen der Kirche. Nämlich einem, wo der Geist vom Zweiten Vatikanum angenommen und vertieft hat, und dem, wo davor zurückgewichen ist.
Taken steps backwards from the spirit of the Second Vatican Council.
Zu einem Teil steht dahinter vermutlich auch ganz konkret Angst vor Frauen, oder nicht? Hagina.
Oh, absolutely. And of course, one of the accusations, as you know, is of radical feminism.
Aber sicher, sagt Pat Farrell. Man wirft uns ja unter anderem auch radikalen Feminismus vor. Ich interpretiere den Vorwurf als Zeichen von Angst, Frauen auf allen Stufen ihren rechtmäßigen Platz zuzugestehen. Dreiviertelstunde erzählt Pat Farrell aus ihrem Leben. Über ihre Motivation, mit 18 die Ordensgemeinschaft der Franziskanerinnen einzutreten, Über ihre Auslandeinsätze während der Militärdiktatur in Chile und dem Bürgerkrieg in El Salvador und das Problem mit der Männerhierarchie in der römisch-katholischen Kirche. Haben Sie eigentlich noch nie daran gedacht, dieser Kirche einfach den Rücken zu kehren und ihren eigenen neuen Weg zu gehen? Frage ich am Schluss von unserem Gespräch. Pat Farrell schaut mir ein bisschen verdutzt, aber freundlich an und sagt an ihrer sanften, aber bestimmten Art, eigentlich nicht.
Actually no.
Und warum nicht?
Because it's my church. And I am the church.
Weil es meine Kirche ist. Ich bin Kirche, sagt Pat Farrell. Es wäre etwas anderes, wenn man mich aus der Kirche rausschmeissen würde, aber ich habe nicht vor, freiwillig auszutreten. Wir sind in einer Situation, wo es all meine Kraft zum Weiterkämpfen braucht. Zum Raum schaffen für eine Kirche, wo alle Menschen willkommen sind. Ich glaube, dafür bin ich im Dachverband der amerikanischen Frauenorden jetzt am richtigen Platz.
That's actually, I think, where I find myself right now with LCWR.
Sagt Pat Farrell, eine der amerikanischen Nonnen, die den Herbert-Haag-Preis bekommt für die Freiheit in der Kirche, in einem Beitrag von der Rita Schwarzer. Mehr über den Konflikt zwischen den Nonnen und dem Vatikan und die spannende Biografie von der Franziskanerin Pat Farrell bringen wir morgen Morgen in der Sendung Perspektive. Morgen Morgen um 8:30 auf SRF 2 Kultur. Secret Garden Area. SRF1, Zwischenhalt, 11 Minuten vor 7. Jetzt kommen wir zu der Glocke. Und zwar von der reformierten Kirche ins Marsch im Kanton Waadt. Ein englischer Adliger, der 1814 durch die Schweiz gereist ist, hat seinerzeit im 19. Jahrhundert notiert, unsere erste Station nach Lausanne war Morges, das direkt am See liegt. Es hat einen sicheren Hafen mit zwei Molen, deren jede mit einem Türmchen verziert ist, was sich aus der Ferne ganz hübsch ausnimmt. Die Kirche ist ein stattliches Bauwerk im klassizistischen Stil und im Verhältnis zur Zahl der Gemeindeglieder viel zu groß. Das einstige savoyische Residenzstädtli ist Ende vom 13. Jahrhundert vom Ludwig vom I. von Savoy gegründet worden und es hat sich schnell zu einem Verwaltungs- und Marktzentrum entwickelt. Aber noch um 1900 um wird Morges als ruhige und stille Ortschaft beschrieben. In der Zwischenzeit aber hat sich zu einem sehr betriebsamen Bezirkshauptort gewandelt und ist heute die bevölkerungsreichste Gemeinde zwischen Lausanne und Genf und im ganzen Land nicht zuletzt auch bekannt durch das Tulpenfest im Frühling. Zentrum vom modernen Morges ist nach wie vor der historische Stadtkern. Auf der einen Seite von der Altstadt das mittelalterliche Schloss mit den vier Rundtürmen und dann auf der anderen Seite die reformierte Pfarrkirche aus dem 18. Jahrhundert. 1400 Personen haben Platz in dem monumentalen Bau und er zählt zu dem Meisterwerk von der reformierten Architektur in unserem Land. Der imposante Frontturm, der von einer hochgezogenen Laternenkuppel gekrönt wird, ist in die grandiose Fassade integriert. Vier historische Glocken bilden das Glüt und auf der grossen mahnet das Psalmenwort: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Kommt, werft euch nieder und beugt die Knie vor demjenigen, der euch gemacht hat. zum richtig anzuhören und auf den Sonntag hinhören, möglicherweise. Das ist das Glockenglück von der reformierten Kirche im wattländischen Morsch. Und das ist der Zwischenhalt auf SRF 1. Empfehlende Sendungen von SRF 2 Kultur, morgen Morgen von 8 bis 9. Blickpunkt Religion und Perspektive.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.